Karim Adeyemi macht den Robben und sorgt so für große Erleichterung beim BVB. Was bedeutet das nun für Terzic? Ist Emre Can als Kapitän noch tragbar? Und dann gibt's ja auch noch den Auftritt von Sebastian Kehl im Sport 1 Doppelpass. So viel darf auf jeden Fall gesagt sein, das Bewerbungsschreiben für die Watzke-Nachfolge, das ist auf jeden Fall raus. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist euer Lieblingspodcast, hoffen wir zumindest. Hier ist die Dortmund-Woche und diese Dortmund-Woche, wir nehmen bereits die 95. Folge dieser Podcast-Reihe auf. Diese Dortmund-Woche, glaube ich, beginnt sowohl bei Manni Sedelbauer, hallo erstmal, als auch bei mir, vielleicht mit einer etwas besseren Laune. Denn ich meine, eins ist klar, wir Sportjournalisten sind natürlich in erster Linie Kritiker, aber irgendwie macht es mehr Spaß, über Mannschaften zu berichten, die dann auch erfolgreich sind. Und Manni, das muss man festhalten, der BVB schickt uns ein bisschen durch mehrere Wechselbäder der Gefühle in der laufenden Saison, aber er ist unterm Strich am vergangenen Wochenende erfolgreich gewesen und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Borussia Dortmund. Es hatte sich eine Menge Druck aufgebaut nach der Heimniederlage gegen Hoffenheim, aber dann haben wir unseren jungen Kollegen Manni Sedelbauer jetzt nach Berlin geschickt und er ist zurückgekehrt mit einer guten Kunde, was das Ergebnis angeht und als wir gestern telefoniert haben, da warst du noch in Berlin und ich habe ja immer so ein bisschen Bedenken, was dann die Bahnverbindungen derzeit in Deutschland angeht. Du bist, glaube ich, gut zurückgekommen, ne?
Geht so. Erstmal hallo Olli und hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Berlin war eine gute Auswärtsfahrt, ein schönes Auswärtsspiel. Weniger schön war die Heimreise. Ich habe nämlich extra, weil ich ja ursprünglich, beziehungsweise vor 2-3 Jahren in Berlin gewohnt und gelebt habe für 2 Jahre. Dort noch ein paar Freunde und habe dann den Sonntag so ein bisschen dazu genutzt, den einen oder anderen noch zu treffen und bin dann erst relativ spät am Abend heimgefahren. Verstehe. Erst so gegen 18 Uhr und war dann eigentlich um 22 Uhr wäre ich wieder zurück in Köln gewesen. Allerdings nicht die Rechnung mit der Deutschen Bahn gemacht, schöne 90 Minuten Verspätung gehabt und dann wurde es trotzdem gestern dann doch wieder später als geplant.
Ja.
Aber Olli, bei dir wurde es ja auch ein bisschen später als geplant, richtig? Das ist ja auch der Grund, wieso wir heute erst, ja, es ist 12.36 Uhr gerade, erst ein bisschen später aufnehmen.
Ja, also bei mir allerdings wurde es nicht später als geplant, sondern bei mir wurde es geplant spät. Ich habe ein klein bisschen gestern meinen Geburtstag gefeiert und war bei meinem Lieblingsgriechen in Dortmund, ein bisschen Schleichwerbung kann man mal machen, Taverne Epsilon in der Dortmunder Nordstadt. Tolles Restaurant, tolle Küche. Meine Frau und ich fühlen uns da richtig, richtig wohl. Und ich habe gedacht, anlässlich meines Geburtstages gönnen wir uns doch mal was. Und bei Griechen ist es ja so, dass man dann zwischendurch dann mal den einen oder anderen Uso, der dann urplötzlich, keiner weiß, wo er herkommt, auf dem Tisch steht, ja auch irgendwie vernichten muss.
Und stand die Flasche am Ende auf dem Tisch?
Das nein, ist ja eine entscheidende Frage. Nein, die Flasche stand nicht auf dem Tisch, aber sagen wir mal so, es kamen mehrere kleine Gläser an und es kamen auch manche, und dafür bedanke ich mich ganz herzlich, die ich gar nicht bestellt hatte und die ich aber trotzdem sehr genossen habe. Und deshalb, wie gesagt, Manni, danke für dein Entgegenkommen. Wir nehmen etwas später auf, als wir es in den vergangenen Wochen gemacht haben, aber dafür mittlerweile jetzt auch wieder, ich gucke mal gerade auf die Uhr, wir haben es kurz nach 12:30 am Montagmittag, dafür mittlerweile auch wieder mit einem einigermaßen klaren Olli Müller.
Ja, sehr schön, Olli. Alles Gute auch nochmal nachträglich.
Vielen Dank.
Ich hatte Olli gestern auch von Berlin angerufen und habe gesagt, Olli, wie sieht es denn aus, wann nehmen wir auf? Und da hat sich es dann schon abgezeichnet, also wie du schon gesagt hast, es ist planbar ein bisschen später geworden, von daher überhaupt gar kein Problem. Und das als nachträgliches Geburtstagsgeschenk, das mache ich dir doch gerne, Olli.
Das weiß ich sehr zu schätzen, aber jetzt wollen wir über den BVB sprechen und Erleichterung, das ist, glaube ich, die vorherrschende Stimmungslage nach diesem Sieg bei Union Berlin. Man kann es einen Arbeitssieg nennen, man kann darüber sprechen, dass speziell, wenn man sich die Anfangsphase dort nochmal vergegenwärtigt, dass Borussia Dortmund da sicherlich auch Glück gehabt hat, nicht früh in Rückstand zu geraten. Dann wäre sicherlich das Kopfkino losgegangen und dann würden wir hier, sagen wir mal, wesentlich ernster über einige Probleme sprechen, die die Mannschaft unverändert hat, finde ich. Denn die sind auch durch dieses Ergebnis nicht kaschiert worden. Trotzdem, Manni, du warst vor Ort. Ich hatte eben schon mal dieses Stichwort Erleichterung genannt. Das war schon das vorherrschende Gefühl nach Schlusspfiff, glaube ich, ne?
Ja, enorm. Also du sagst es, der Druck war riesig, auch auf Trainer Edin Terzic. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar so sagen. Also wir haben uns ja auch mit einigen anderen, mit Fans vor dem Spiel unterhalten oder die ganze Woche schon über wir Journalisten untereinander, auch mit dem Verein natürlich gesprochen. Und da hat man schon gemerkt, das könnte, wäre das gegen Union Berlin jetzt komplett in die Hose gegangen, hätte das auch mal, also so war zumindest mein Empfinden, auch dann mal relativ schnell gehen können in die Richtung, dass man sich vielleicht nochmal in einer Art Elefantenrunde zusammensetzt und dann eben zu dem Entschluss kommt, wir brauchen eine Veränderung auf der Trainerposition.
Ja.
Und so ist natürlich dieser Druck durch einen Sieg, der, man muss es auch wieder so sagen, nicht das große Fußballgedicht war, aber trotzdem unterm Strich steht ein 2:0 Auswärtserfolg in Berlin, die ja zuletzt, ich glaube, die letzten 8 Spiele nur 1 verloren haben, also die waren wieder relativ gut in der Spur, da musst du erstmal gewinnen in der alten Försterei, ein wunderschönes Stadion übrigens, wie ich finde, immer gute Stimmung. Ja, und das hat der BVB gemacht, auch wenn gerade die erste halbe Stunde wirklich wieder sehr, sehr überschaubar war und da konnten sie sich auch bei Alex Meyer bedanken, der ja wieder für Gregor Kobel zwischen dem Pfosten stand, der einen sensationellen Job gemacht hat und der BVB hat es dann auch durch, und da kommen wir später gleich nochmal drauf zu sprechen, durch eine Einzelaktion hinbekommen, in Führung zu gehen und dann diesmal einfach auch nicht die Spannung zu verlieren. Also das war immer noch nicht das Beste, was Borussia Dortmund kann, aber sie sind relativ gut im Spiel geblieben, hatten immer auch wieder mal Aktionen nach vorne, auch wenn es da immer noch sehr, sehr hakt, aber man hat einfach die Spannung nicht verloren und ich glaube, das war das Wichtigste und das sorgt jetzt eben dafür, dass man wieder so ein bisschen Ruhe in den Verein bekommen hat.
Ja, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man tatsächlich, du hast eben mal dieses Worst-Case-Szenario so ein bisschen anskizziert, nur mal angenommen, das wäre in Berlin in die Hose gegangen, der Druck wäre dann abermals größer geworden, die Trainerdiskussion, die ja, sagen wir mal, begonnen hat, zumindest extern begonnen hat, nach dieser Heimniederlage gegen Hoffenheim, die hätte Fahrt aufgenommen und wohin das dann manchmal führen kann und dass das völlig unabhängig davon, wie man jetzt über Edin Terzic denkt oder wie man über seine Verantwortung an dieser bislang alles andere als zufriedenstellenden Saison denkt und auch unabhängig davon, was man glaubt, wie die Perspektiven dieses Trainers bei Borussia Dortmund ab der kommenden Spielzeit aussehen. Und es ist immer schlecht, wenn du in eine Drucksituation während der Spielzeit gerätst, wo du dann manchmal das Gefühl hast, du musst etwas machen und stellst dann fest, wenn du eine Entscheidung triffst, alles wird nur noch schlimmer, wird nur noch konfuser. Schönen Gruß an dieser Stelle an den FC Bayern München, weil der ist genau in so eine Situation geraten, wo man das Gefühl hatte von seitens der Verantwortlichen, ja, also so kann es jetzt nicht weitergehen. Wir müssen mal irgendwie zumindest ein Signal nach außen senden, dass es hier eine Veränderung gibt. Dann hat man gesagt, ist jetzt nur ein ganz kurzer Exkurs, okay, ab Sommer wird Thomas Tuchel nicht mehr Trainer des FC Bayern sein und geht dann so weiter in die Saison. Und ich persönlich glaube, das ist ein großer Fehler, weil das natürlich diese Lame-Duck-Situation regelrecht heraufbeschwört. Ja. Das heißt, du wirst diese Trainerdiskussion einfach nicht mehr loskriegen. Und solange die Situation bei Borussia Dortmund so ist, dass du immer noch die Hoffnung hast, eine Trendwende hinzukriegen, führt, und das müssen wir an der Stelle vielleicht mal lobend auch erwähnen, was die Vereinsführung von Borussia Dortmund angeht, führt die Vereinsführung von Borussia Dortmund eben keine Trainerdiskussion öffentlich. Und das ist wichtig, weil es würde nur die Unruhe verstärken. Und wenn die Mannschaft von Borussia Dortmund etwas derzeit gar nicht braucht, dann ist es Unruhe. Man merkt, wie instabil ist. Man hat es auch in Berlin gemerkt. Manni, in der Anfangsphase diese Defensivschwächen, die da wieder zutage getreten sind, ich mag mir das gar nicht ausmalen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Borussia Dortmund da in Rückstand gegangen wäre. In dieser mentalen Verfassung, in der die Mannschaft zumindest in diese Partie gegangen ist, wo man ihr wirklich den Druck, unter dem sie steht, auch ansehen konnte.
Ja, absolut. Union Berlin hat gut losgelegt, war spielbestimmend in den ersten Minuten. Gerade so in der ersten halben Stunde waren sie wirklich auch die bessere Mannschaft. Und ja, die Dortmunder haben sich so ein Stück reinarbeiten müssen in dieses Spiel. Und auch das zeigt ja, oder finde ich, ist auch ein Indiz dafür, dass es im Großen und Ganzen schon noch stimmt in der Mannschaft, dass da auch noch viele Prozesse okay sind, dass das Verständnis untereinander stimmt, dass man sich auch klar ist, dass man abliefern muss. Und ja, es war nicht schön, aber so hat man sich in dieses Spiel reingearbeitet. Und dann muss man sagen, nach einer halben Stunde, als man gemerkt hat, puh, das ist schon wieder schwere Kost, was wir hier zeigen, gab es ja eine kleine Umstellung im System von Trainer Edin Terzic. Und dann ist es ja auch stückweise besser geworden, auch durch... Ja, und du hast gerade über die Bayern gesprochen. Ausgerechnet, kann man sagen, ist das Ganze besser geworden wegen eines gebürtigen Münchners. So, jetzt habe ich's. Ein gebürtiger Münchner, der dann sozusagen die Wende für den BVB in diesem Spiel eingeleitet hat. Und deshalb würde ich sagen, Trommelwirbel, hier kommt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, es war klar, dass wir heute über ihn sprechen. Und ich muss mal wirklich sagen, ich finde es schön, dass wir über ihn mal wieder positiv reden können, beziehungsweise in einem positiven Kontext reden können. Gemeint ist natürlich, klar, wer ist der gebürtige Münchner im Team von Borussia Dortmund? Nein, nicht Mats Hummels, über den sprechen wir vielleicht am Rande gleich auch noch. Karim Adeyemi, der ist in München geboren und es ist jemand, ich sag's ganz ehrlich, er hat gewisse Fähigkeiten, deswegen kommen Leute in Fußballstadien. Also er hat er ist fast schon verliebt in den Ball. Man sieht ihm, wenn es für ihn gut läuft, die Spielfreude an, die strahlt er dann aus und dann macht er manchmal richtig, richtig schöne Dinge. Manni, beispielsweise dieses Tor an der Alten Försterei, ne?
So ist es. 41. Spielminute. Niklas Füllkrug bekommt den Ball in zentraler Position, spielt ihn dann auf die rechte Seite, auf der dann eben durch diese Umstellung auf einmal nicht mehr Jadon Sancho spielt, sondern Karim Adeyemi. Und der gebürtige Münchner, der macht da einfach mal den Arjen Robben. Also rechts antäuschen, dann nach links in die Mitte ziehen und dann schön ins lange Eck geschlenzt. Ich glaube, noch von der Unterkante der Latte geht er dann ins Netz. Und ja, ich habe es schon gesagt, diese Bewegung eigentlich das Markenzeichen eines gewissen Arjen Robbens. Und da hat er mal einen ausgepackt, dieser Karim Adeyemi im Hohsein. Und das ist ja auch bemerkenswert, sein erstes Saisontor gemacht. Und da fragt man sich natürlich schon, wenn man diese Qualitäten sieht, wieso hat er erst ein Saisontor gemacht?
Ja, das ist natürlich die spannende Frage und man fragt sich, wenn man ihn gesehen hat, wenn man ihn dann mal erlebt hat mit beispielsweise solchen Aktionen wie jetzt an der Alten Försterei, warum bitteschön nicht öfter? Und diese Frage beschäftigt die Verantwortlichen von Borussia Dortmund, allen voran Edin Terzic, seitdem Karim Adeyemi gekommen ist. Er hat etwas im Köcher, was außergewöhnlich ist. Er kann eine Mannschaft besser machen. Er sorgt für Überraschungsmomente, für die es dann, sagen wir mal, im Hinblick auf die Strategie der gegnerischen Verteidiger nur schwer ein Gegenmittel gibt. Und er kann Borussia Dortmund damit sicherlich auf ein anderes Level bringen. Klar, warum nicht öfter? Schauen wir uns einmal seine Entwicklungsgeschichte in dieser Spielzeit an. Auch da blitzte ja durchaus sein großes Können auf. Ich erinnere hier an seine tolle Leistung, Champions League Vorrunde, das Auswärtsspiel im San Siro beim AC Mailand. Also die italienischen Kollegen, die waren hin und weg, die haben anschließend in der Pressekonferenz nur nach Karim Adeyemi gefragt. Und dann relativ kurze Zeit später später ist auf einmal kommt gar nichts mehr von ihm. Dann gibt es taktische Undiszipliniertheiten, hat sicherlich auch ein paar Verletzungsprobleme in dieser Spielzeit leider Gottes wieder gehabt. Und dann setzt er sich manchmal mit einigen Entscheidungen auch so richtig in die Nesseln. Also zum Beispiel, Manni, ich denke hier an seine Absage, Teilnahme U21-Nationalmannschaft. Da gab es dann ja sogar einige böse Worte vom DFB-Präsidenten, von Bernd Neuendorf. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, bei Karim, ihm fehlt noch so, ist ein junger Spieler, nach wie vor gut 22 mittlerweile, aber manchmal fehlt ihm noch so der richtige Kompass, die richtige Leitlinie, und dann bringt er sich selber durch ein paar falsche Entscheidungen in die Bredouille. Also so sehe ich ihn derzeit, und ich finde das schade, weil er könnte so viel mehr geben.
Ja, absolut. Du hast es angesprochen, diese Entscheidung im Herbst nicht für die U21 zu spielen, die dann Bernd Neuendorf als Fehler bezeichnet hat, wo übrigens auch die BVB-Verantwortlichen zuvor Karim Adeyemi schon gewarnt hatten, die gesagt haben, okay Junge, dir muss klar sein, wenn du absagst, was das für ein Echo haben kann, und das hatte es ja dann auch. Und das war, glaube ich, so ein Stück weit unglücklich. Karim Adeyemi wollte sich, so war seine Begründung damals eben, auf den Verein, auf Borussia Dortmund konzentrieren, auch mit dem Hintergedanken, dann natürlich dieses Jahr bei der Heim-EM eventuell noch eine Rolle für den DFB zu spielen. Aber die Entscheidung dann der U21 des DFB abzusagen, ich glaube, das können wir so festhalten, war eben nicht die cleverste. Und er hatte immer so mit Auf und Abs, genauso wie der BVB insgesamt, der immer zu kämpfen in der Vorrunde, hat sich dann auch noch im letzten Spiel für ihn zumindest im Jahr 2023 gegen Paris in der Champions League das Syndesmoseband angerissen und hat jetzt auch 2 Monate kein Pflichtspiel mehr absolviert, zumindest nicht von Anfang an. Und ja, da ist es dann natürlich schwer, in einen gewissen Rhythmus auch zu kommen, ohne der Spielpraxis, ohne der Frische, die er zweifelsohne immer noch nicht hundertprozentig hat. Aber es war trotzdem ein ganz guter Auftakt, und ich würde sagen, wir hören mal rein, was Edin Terzic nach dem Spiel zu dem Tor und auch zu Karim Adeyemi im Speziellen gesagt hat.
Und ja, das Tor zeigt halt sein Talent, aber mir ist extrem wichtig, dass wir vor dem Tor diese Phase im Ballbesitz wirklich als Team uns diesen Raum aufgezogen haben, damit wir überhaupt in die Situation kommen, dass Karim dann diese Fähigkeiten im letzten Drittel zeigen kann. Und das hat er richtig toll gemacht. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass er eine schwere Phase hinter sich hat. Ich glaube, das war das erste Spiel jetzt für ihn von Beginn an seit sehr, sehr langer Zeit. Und das war auch das erste Bundesliga-Tor für ihn in dieser Saison. Das ist auch schwer vorzustellen, wenn man seine Qualitäten und sein Potenzial kennt. Und trotzdem wünschen wir uns natürlich, dass wir das jetzt als Kickstart nutzen und dass er da jetzt noch häufiger in solche Szenen kommt.
Also, wir hörten Edin Terzic über die, Wiederauferstehung des Karim Adeyemi. Das klang bei Edin Terzic deutlich mit durch, auf den man sehnsüchtig gewartet hat. Bei aller Kritik an Karim Adeyemi, man darf nicht vergessen, er hat eine relativ schwere Verletzung wieder hinter sich, hat jetzt sozusagen die ersten Schritte wieder zurückgemacht. Und dieser Schritt zurück, das war durchaus ein beeindruckender, weil er da seine Qualitäten hat wieder aufblitzen lassen. Generell muss man auch noch, weil wir eben ja auch noch mal beide, Manni, daran erinnert haben, dass er auch schon einige Fehler gemacht hat, Karim Adeyemi, Fehler, unter denen er dann anschließend schwer gelitten hat. Er selber hat sich übrigens da auch durchaus selbstkritisch gegeben, schon in den vergangenen Wochen, hat gesagt, diese Entscheidung, die er da getroffen hatte bezüglich Absage der U21-Nationalmannschaft, das sei nicht so glücklich gewesen, das sei sicherlich ein Fehler gewesen. Also da ist sicherlich auch eine gewisse Einsicht vorhanden, zukünftig ein bisschen selbstreflektierter vielleicht auch mit solchen Dingen umzugehen. Und du hast mit ihm gesprochen in Berlin, mit Karim Adeyemi. Was hat er für einen Eindruck auf dich ganz persönlich gemacht?
Ja, der hat ziemlich gestrahlt, kann man glaube ich so sagen. Er kam da ohne Schlappen, also barfuß, durch diese Mixzone gestapft. Er hatte, wie gesagt, ein sehr, sehr breites Grinsen auf dem Gesicht. Und das ist natürlich verständlich, wenn du dann nach so einer doch schon langen Leidenszeit für so einen Jungen Typen da zurückkommst und dann, ja, man muss es ja schon so sagen, das entscheidende Tor schießt, klar, Ian Marzen hat dann danach auch noch das 2-0 nachgelegt, aber das ging ja auch nur, weil hinten Räume bei den Berlinern offen waren, die bei einem 0-0 bestimmt nicht offen gewesen wären, also muss man schon sagen, er war, glaube ich, so der Türöffner für diesen Erfolg. Und er hat einen wahnsinnig lockeren Eindruck gemacht, einen sehr gelösten Eindruck und ich würde sagen, das Interview ging, glaube ich, so 2-3 Minuten, aber lass uns mal gerade in den ersten Teil zusammen reinhören.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zum 2-0-Sieg und natürlich zu Ihrem spektakulären Tor. 41. Minute, wie oft gelingt sowas im Training? Gucken Sie zu viele Arjen Robben-Videos, wie kam es dazu?
Ja, im Training wird trainiert und im Spiel wird hoffentlich dann getroffen und heute ist mir gelungen. Bin sehr froh darüber. Noch glücklicher bin ich über den Sieg natürlich, dass wir hier gewonnen haben, weil hier ist nicht einfach zu spielen. Und das hat man gesehen und bin sehr glücklich darüber.
Wie zufrieden waren Sie allgemein mit Ihrer Leistung? Sie waren jetzt lange raus, ich glaube 2 Monate nicht mehr von Anfang an gespielt. Ich glaube zuletzt gegen Paris. Wie fühlen Sie sich? Wie war es vielleicht auch so die Zeit vor den Toren?
Ja, abseits vom Tor, von meinem Tor, ein bisschen unzufrieden. Ich glaube, nicht perfekt gespielt von meiner Seite jetzt aus. Hätte mehr Chancen kriegen können, mehr öfter 1 gegen 1 zu gehen. Und es ist mir erst gelungen, nach, glaube ich, 30 Minuten da, glaube ich, besser zu sein. Aber da kann ich auch sehr ehrlich sein. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Für mich auch schön, dass ich ein Tor gemacht habe. Und fürs nächste Spiel habe ich da noch mehr Selbstvertrauen, um von der ersten Minute direkt hoffentlich gut zu spielen.
Also, er ist wieder da. Karim Adeyemi ist wieder ein Faktor bei Borussia Dortmund und das ist definitiv gut so. Das tut dem Spiel, weil er halt einfach außergewöhnliche Dinge drauf hat, einfach nur gut. Sei es dieser Robben-Move nach innen, den er da gemacht hat. Der Abschluss muss an anderer Stelle, muss er da in Berlin auch noch gesagt haben, dass er bei diesem ja nicht ganz so leicht zu machenden Tor ziemlich zuversichtlich wäre, dass er den Ball bei 10 Versuchen 11-mal versenken würde.
Was?
Also er hat, ja.
Wo hat er das denn gesagt?
Das muss er im ARD-Interview gesagt haben. Okay. Also er hat auch seinen Humor nicht verloren. Das ist ganz schön, obwohl er keine so leichte Zeit hat. Er ist wieder da. Er ist wieder eine Alternative für Edin Terzic. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich mal die Konkurrenzsituation, Manni, auf diesen offensiven Außenpositionen anguckt, es tut immer gut, eine zusätzliche Waffe zu haben. Aber Edin Terzic hat da ja jetzt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Ne? Yeah. Donny Malen beispielsweise, Jamie Bynoe-Gittens, der zum Schluss ein bisschen hinten rübergefallen ist nach der Verpflichtung von Jadon Sancho. Also offensiv, außen hat Borussia Dortmund richtig viel Qualität anzubieten.
Ja, also erstmal schön, dass Karim Adeyemi so ein Selbstbewusstsein auf einmal wieder hat, wegen einer Aktion, weil zuvor, das war schon auch von ihm ganz schön schwere Kost, also oftmals ganz, ganz unsauber ausgespielte, richtig gute Kontersituation von ihm, hat dann auch 2-3 Mal in der ersten Halbzeit den Ball verloren, dann konnten die Berliner sehr, sehr gefährliche Konter setzen. Also alles Gold war da noch nicht, was glänzt, aber ist doch schön, wenn er wieder auch seinen Humor nicht verloren hat. Ich glaube, das tut den Dortmundern auch in der aktuellen Situation ganz gut, wenn einer das vielleicht mal nicht ganz so ernst sieht und ein bisschen Lockerheit reinbringt. Ich glaube, das vermissen sie alle so ein Stück weit. Und die Alternativen, du hast sie angesprochen, also ich glaube, Karim Adeyemi hat ja auch nur von Anfang an spielen können, weil Donny Malen gelb gesperrt war. Ich glaube, Malen, der Niederländer, der ist einer, der aktuell zumindest bei Edin Terzic gesetzt ist, ist ja nicht umsonst der zweitbeste Torschütze hinter Niklas Füllkrug und drittbester Scorer noch zusätzlich hinter Julian Brandt. Also der hat in den letzten Wochen ja schon den stärksten Eindruck hinterlassen aller Dortmunder, würde ich mal behaupten. Und Jadon Sancho hast du auch angesprochen. Also meiner Meinung nach müsste im nächsten Spiel, wenn man anhand von den Leistungen auch in den Spielen ausgeht, dann klar Donny Malen wieder spielen, aber dann auf der anderen Flügelposition dann vielleicht auch wirklich Adeyemi. Jadon Sancho für mich immer noch weit hinter seinen Erwartungen zurück. Also ich habe bislang, glaube ich, noch nicht ein erfolgreiches Dribbling von ihm gesehen. Das wissen sie natürlich alle im Verein. Das weiß er selber, dass er das eigentlich besser kann. Aber bislang konnte er es einfach noch nicht zeigen. Jamie Wijnaldum ist eigentlich auch einer, der ganz gut im 1 gegen 1 ist. Aber ja, ich bin ja immer Fan davon, jetzt gerade so Adeyemi, auch wie man ihn wahrgenommen hat. Der hat irgendwie so einen gewissen Flow, positives Gefühl jetzt. Wieso nicht einfach auch beim nächsten Spiel wieder probieren?
Ja, absolut. Also er hat das aufblitzen lassen, was in ihm steckt, Karim Adeyemi. Er hat ein neues, ein frisches Element da sicherlich reingebracht, auch wenn es logischerweise nach der Verletzung die ersten Gehversuche jetzt auf dem Platz für ihn gewesen sind. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass, du hast eben die Situation da geschildert, also an Donny Malen führt momentan diesbezüglich kein Weg vorbei. Die Frage ist, wie geht man weiter mit Jadon Sancho um? Sagt man, nachdem wirklich offensichtlich ist, also der kam für mich, Sancho, und war so zunächst mal voller Tatendrang beim BVB. Ich fand auch tatsächlich die ersten Einsätze, die er hier hat verbuchen können, waren bislang die besten, die vielversprechendsten, und danach ist er so ein bisschen ja. in ein Loch gefallen. Ich glaube, dass das nachvollziehbar ist. Ich glaube, dass das eigentlich sogar das normal Erwartbare ist, wenn ein Spieler wie er so lange nicht gespielt hat, dann bist du nicht von heute auf morgen wieder der Alte. Die Frage ist, kriegt man ihn wieder in die Verfassung, in der er dem BVB tatsächlich auch helfen kann, indem man jetzt sagt, wir schenken dir weiterhin das Vertrauen, wir lassen dich weiterhin spielen, wir lassen dich auch weiterhin von Anfang an spielen, oder gibt man ihm mal eine Pause, nimmt man ihn raus? Ich glaube, dass diese Entscheidung einfach davon abhängig gemacht werden muss, wie verkauft er sich im Training? Sprüht er da weiter vor Enthusiasmus? Dann finde ich, weil er hat herausragende Qualitäten, dann finde ich, lass ihn weiter spielen von Anfang an, hat man das Gefühl, er hängt so ein bisschen durch, dann nimm ihn mal so ein bisschen raus, nimm ihm mal so ein bisschen vielleicht auch den Druck und sag, Junge, tu dir die Zeit an, jetzt kommen ja bald auch wieder ein paar englische Wochen, wir brauchen dich so oder so, aber du musst jetzt nicht unbedingt beispielsweise am kommenden Wochenende wieder von Anfang an spielen. Ich glaube, Edin Terzic sollte das tatsächlich von seinem persönlichen Eindruck, den Sancho in den Trainingseinheiten, den er in Gesprächen vermittelt, abhängig machen. Ist ein bisschen schwer von außen jetzt einen Ratschlag zu geben, das wäre das Richtige, das wäre das Falsche. Und Manni, wir müssen natürlich auch mal abwarten, war das jetzt quasi schon der Durchbruch bei Karim Adeyemi? Ist der tatsächlich so weit, jetzt regelmäßig schon wieder abliefern zu können? Weiß man ja auch nicht, ne? Nach der längeren Verletzungspause.
Absolut, also wenn man Edin Terzic auch gehört hat, er hofft sich natürlich, dass es ein Kickstart war. Ich weiß nicht, Olli, ob du früher ein altes Mofa oder so hattest. Ich weiß, wenn man das so nach dem Winter oft aus der Garage zieht und dann mal den Kickstarter betätigt, dann springt das vielleicht mal so ganz kurz an, kann aber dann sehr, sehr gut auch sein, dass man es gleich wieder abwürgt.
In der Tat,
Vielleicht muss man da ein bisschen sorgsam mit umgehen. Und vielleicht auch diesen Kickstart dann, jetzt sinnbildlich Adeyemi ein bisschen öfter anwerfen und dann läuft er irgendwann wieder. Also ich glaube, das ist so mein Eindruck, dass es genau so sein wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass diese eine Aktion ihn so beflügelt, dass er ab sofort nur noch überragende Leistungen abliefert. Aber es war ein schöner Anfang und es ist schön, dass dieser Kickstart ja immerhin noch funktioniert.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, um da die Klammer nochmal drum zu machen, ganz, ganz wichtiger Sieg für Borussia Dortmund, auch so für das eigene Selbstverständnis. Nachdem man schon ein bisschen das Gefühl hatte, nach dem Hoffenheim-Spiel, wow, also da waren dann wieder so Phasen in der Partie drin, wo die Mannschaft fast schon ein bisschen gelähmt wirkte, so ähnlich wie in dem letzten Spiel vor der Winterpause zu Hause gegen Mainz 05. Da hätte man schlimme Befürchtungen haben müssen. Es war nicht alles Gold, was glänzt, was Borussia Dortmund da jetzt an der alten Försterei gezeigt hat, aber immerhin ein wichtiger Erfolg. Und dann, ja, unterm Strich muss man sehen, die Mannschaft hat in der Rückserie punktemäßig durchaus geliefert. Es gibt nach wie vor, Hoffenheim jetzt mal ausgeklammert, so eine gewisse Stabilisierung im Defensivverhalten. Nur 5 Gegentore im Kalenderjahr 2024, auch wenn nach wie vor, sagen wir mal, gerade was das Fußballerische angeht und was die Konstanz angeht, viel, viel Luft nach oben ist. Und diese Gemengelage, Woran hakt es bei Borussia Dortmund insgesamt? Warum ist die Saison, wenn man es insgesamt sieht, eher eine enttäuschende? War natürlich ein großes Thema am Sonntag im Doppelpass, wo der Sportdirektor, wo sich Sebastian Kehl gestellt hat und über das, was er da gesagt hat und auch über das, was er so ein bisschen skizziert hat, was die Zukunft des BVB angeht, wollen wir jetzt natürlich reden über diesen Auftritt von Sebastian Kehl im Doppelpass. Hier kommt unser Interview der Woche.
Interview der Woche.
Ist doch klar, dass wir diesen Auftritt von Sebastian Kehl im Doppelpass ja etwas auseinander, etwas sezieren müssen. Es steckte ja ganz, ganz viel drin in dem Auftritt, bei dem Sebastian Kehl, so war mein Eindruck zumindest, einen sehr entspannten Eindruck gemacht hat. Auch natürlich, weil sie gegen Union Berlin gewonnen haben. Ich glaube, die Situation wäre eine komplett andere gewesen, wenn sie verloren hätten, oder Olli?
Also das Problem ist, ich habe schon mit Melken, ich habe ja auch schon einige Male da in der Doppelpassrunde gesessen und der Stargast, das ist ja dann in der Regel ein Vereinsvertreter, der kommt dann ja durch die Drehtür herein und du kannst den Leuten eigentlich schon vorher, wenn du sie in der Garderobe dann triffst und wenn er vor Sendungsbeginn dann nochmal eine Tasse Kaffee trinkst, dann kannst du denen eigentlich schon ansehen, selbst wenn du nicht wüsstest, wie ihr Verein dann am Vortag gespielt hat, wie es denen geht. Und es ist eine große Erleichterung. Man darf nicht vergessen, die Sendung ist 2,5 Stunden lang und es wird sehr, sehr ausführlich dann auch über ein Schwerpunktthema wie das aktuelle Situation Borussia Dortmund gesprochen. Und wenn du da gerade in so einem richtigen Krisenszenario bist mit deinem Club, dann ist das für die Leute alles andere als angenehm, dann immer wieder Fragen beantworten zu müssen. Und wenn du dann noch eine schwelende Trainerdiskussion hast, dann wird es noch viel schwieriger. Also ich glaube, dass Sebastian Kehl es sehr zu schätzen gewusst hat, dass die Mannschaft am Tag vorher gewonnen hat, als er da seinen Auftritt hatte. Und dann hat er tatsächlich, fand ich schon, wir gehen ja jetzt mal so die wichtigsten Themen, zu denen er sich da geäußert hat, durch. Dann fand ich schon, hat er eigentlich auch sehr klare Positionen vertreten und hat auch sich relativ gut verkauft. Oder wie hast du den Auftritt empfunden, Manni?
Absolut. Ich fand viele Themen, die angesprochen wurden, sehr, sehr interessant, auch seine Aussagen dazu, auch wenn natürlich so die ganz, ganz große News ausgeblieben ist, die hätte es dann wahrscheinlich erst gegeben, wenn man eben gegen Berlin verloren hätte, aber wie gesagt, man konnte sehr, sehr interessante Sachen zwischen den Zeilen rauslesen, übrigens auch für euch, solltet ihr den Doppelpass nicht gesehen haben, wovon wir natürlich nicht ausgehen, könnt ihr natürlich auch nochmal auf Spotify oder auf anderen Podcast-Diensten reinhören, den gibt es ja immer in voller Länge oder auch nochmal bei uns Sport1 auf YouTube gucken oder auch bei uns auf der Homepage, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, war wie gesagt sehr, sehr interessant und Olli, ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch ein paar Aussagen von ihm durch und dann darfst du gerne deine Einschätzung abgeben und ich gebe dann auch noch meinen Senf dazu und ich würde sagen, so arbeiten wir das Sebastian Kehl im Doppelpass mal so ein bisschen ab. Und ich würde ganz gerne mit einem Thema starten, was uns ja auch schon seit Wochen so ein bisschen verfolgt. Und zwar Emre Can und diese Kapitänsbinde. Hat in den letzten Wochen ja durchaus zu teilweise berechtigter Kritik geführt, bis hin zu der Frage, ist Emre Can überhaupt noch tragbar als Kapitän? Und ich würde sagen, hier kommt die erste Aussage von Sportdirektor Sebastian Kehl zu Kapitän Emre Can.
Marco hat das auf seine Art und Weise über viele Jahre hinweg interpretiert, erfolgreich gestaltet, auf eine andere Art und Weise, wie wir es vielleicht interpretiert haben, weil diese Generation heute auch ein bisschen anders tickt, obgleich Führung, finde ich, innerhalb einer Mannschaft sich nicht verändert hat. Es braucht Hierarchien, es braucht aber nicht nur eine einzige Person und das war der Ansatz bei Emre, sondern wir haben gesagt, wir wollen einen starken Mannschaftsrat kreieren. Es geht nicht nur um eine Person, sondern es geht darum, ein starkes Gebilde zu kreieren. Wir wollen eine neue Achse definieren, die sich irgendwann auch mal weiterentwickelt und unabhängig von einem Marco Reus, von einem Mats Hummels. Wir müssen ja irgendwann auch mal die Zeiten, die irgendwann mal kommen werden, auch vorbereiten und die anderen Jungs dann auch in die Pflicht nehmen. Und das sind natürlich Gedankengänge, die wir hatten. Ich werde jetzt sicherlich nicht alleine über Emre reden wollen, weil ich habe auch gesagt, dass einige Spieler nicht dauerhaft konstant ihre Form in diesem Jahr gezeigt haben. Und Emre weiß auch, dass er besser Fußball spielen kann. Und trotzdem ist er unser Kapitän. Der braucht auch eine gewisse Art von Vertrauen. Das haben wir vorhin auch gesprochen. Wir müssen am Ende auch unseren Spielern die Verlässlichkeit geben, dass sie auf dem Platz stehen. Und ich finde, das hat er dann gestern auch wieder bekommen, denn die Diskussionen unterhalb der Woche waren ja auch da. Der Trainer hat aber ein Zeichen gesetzt. Er hat ihn eingesetzt.
Dazu muss man noch sagen, Emre Can wurde ja auf Wunsch von Trainer Edin Terzic, wie man aushören konnte, im Sommer zum Kapitän beordert sozusagen. Auch aufgrund seiner starken Leistungen natürlich in der vergangenen Saison, bei der er ja so gefühlt der Mr. Unverzichtbar für Borussia Dortmund war. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und jetzt hat Sebastian Kehl gesagt, klar, Emre Can ist natürlich nicht alleine dafür verantwortlich. Sie wollen, dass der ganze Mannschaftsrat dann natürlich auch beteiligt ist und sagt, Emre Can ist ein Spieler, der braucht auch das Vertrauen. Und wie ich rausgehört habe, fand das ja relativ wertfrei, aber er hat auf jeden Fall gesagt, Terzic hat damit natürlich auch ein Zeichen gesetzt, ihn trotz der Kritik der letzten Wochen, ich erinnere mich, gegen Hoffenheim, da ging immer so ein kleines Raunen durchs Stadion, wenn Emre Can am Ball war, und das ist natürlich schon höchst alarmierend, würde ich sagen, und Edin Terzic, da hat Sebastian Kehl recht, hat damit natürlich ein Zeichen gesetzt, hat damit signalisiert, das ist unser Kapitän, der spielt. Und jetzt die Frage an dich, Olli, ist dieses Zeichen richtig?
Ja, ich halte es unter den Umständen für richtig. Sagen wir es so. Ich sehe die Rolle von Emre Can als Kapitän durchaus kritisch. Habe mich da ja auch in den vergangenen Wochen schon ein paar Mal dazu eingelassen. Ich glaube, es ist immer problematisch, wenn ein Kapitän aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage ist, mit Leistungen voranzugehen. Ein Kapitän sollte nach Möglichkeit beispielgebend sein. Und Emre Can hat ein großes Problem an die Leistungen, die er in der Rückrunde der vergangenen Saison gezeigt hat, anzuknüpfen. Das ist, denke ich, offenkundig. Ich stelle mir aber immer wieder die Frage, was wäre jetzt die Alternative? Die Alternative wäre gewesen, ich demontiere meinen Kapitän, ich lasse ihn draußen, dann würde ich mir eine Möglichkeit sicherlich zubauen. Und man muss ja mal, wenn man jetzt, übrigens, ich habe die Sendung komplett verfolgt und ich glaube, falls Emre Can sie verfolgt haben sollte, das muss für ihn nicht besonders angenehm gewesen sein. Denn er ist massiv kritisiert worden von mehreren Teilnehmern dort in der Runde. Sebastian Kehl hat jetzt gesagt, ja, ich werde jetzt nicht alleine über Emre Can sprechen, aber das kann ja auch jeder so interpretieren, dass man sagt, bitte, ich werde jetzt nicht heute über Emre Can sprechen, weil wenn ich es tun würde, dann wäre das auch sehr, sehr kritisch gewesen. Also das ist nicht leicht für Emre Can, und wenn der Trainer ihn dann hätte auch noch in dieser schwierigen Situation fallen gelassen, ich glaube, dann hätte man auf dieses Thema auch einen Deckel drauf machen können. Und wie gesagt, nochmal, es ist immer eine Frage der Alternative, und da muss man sagen, und da hat Sebastian Kehl vollkommen recht, es geht nicht nur um einen Spieler, es geht nicht nur um den Kapitän, es geht nicht nur um Emre Can. Wo ist beispielsweise die verantwortliche Rolle, die man gehofft hat, ein Niki Süle einnehmen könnte? Wo ist beispielsweise die verantwortliche Rolle, die ein Marcel Sabitzer einnehmen könnte, und? Also es sind in dieser Saison mehrere vermeintliche Leistungsträger hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Das gilt also nicht nur für Emre Can. Also Manni, ich habe ihn oft kritisch gesehen, Emre Can, aber da muss ich ihn fast schon ein bisschen in Schutz nehmen.
Ja, ich glaube auch die Kapitänsfrage, die wäre wahrscheinlich unabhängig davon, welcher Spieler bei Borussia Dortmund jetzt die Binde am Arm tragen würde, irgendwo ein Stück weit berechtigt, weil ich auch außer, und den klammere ich so ein bisschen aus, Gregor Kobel, der einfach, wenn er denn verletzungsfrei war, relativ solide und einen guten Eindruck hinterlassen hat, auf dem Platz und auch neben des Platzes. Also ich fand auch, wenn wir Journalisten, Olli, du wirst mir da recht geben, mit ihm gesprochen haben, sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner, der auf der einen Seite klar war in dem, was er gesagt hat, aber schon auch seine eigene Meinung immer hatte. Das ist für mich dann vielleicht auch noch die einzige Alternative. Also ich glaube, wir können festhalten zu dem Thema Emre Can, die Kritik ist berechtigt, aber am Ende muss es einen Kapitän geben, und ich finde, von der Emotionalität, von der Einstellung ist er ja auch jemand, der vorangehen kann.
Das ist
allerdings
so.
Fehlt halt so ein Stück weit gerade das Spielerische, aber da ist er dann auch einfach nur ein Sinnbild des BVB in der aktuellen Saison.
So ist es. Er muss einfach zu der Form finden, die er in der Rückrunde der vergangenen Saison gehabt hat. Dann ist er ein ganz, ganz wichtiger Mann. Ich meine, wir können natürlich jetzt auch, weil wir eben Sebastian Kehl zu Emre Can gehört haben, gerne auch nochmal darüber sprechen, dass Sebastian Kehl ja durchaus jemand war, der da auch andere personelle Vorstellungen gehabt hat. Stichwort Edson Álvarez, den er gerne verpflichtet hätte, der natürlich dann die Position von Can hätte einnehmen können. Möglicherweise wäre das die bessere Variante gewesen, aber da hat sich Borussia Dortmund dann mehrheitlich ja dafür entschieden, dem Trainer zu folgen, Edin Terzic, und Edin Terzic hält nach wie vor an Emre Can, an seinem Kapitän fest, und dann können wir endgültig den Deckel drauf machen auf dieses Thema. Wer jetzt nicht unbedingt ein idealer Kapitän wäre, wäre beispielsweise Mats Hummels, weil man nie weiß, wie lange er noch bei Borussia Dortmund sein wird. Und es ja auch immer noch nicht ganz klar ist, wie geht's mit ihm weiter, wird er seinen Vertrag nochmal verlängern. Also insofern, ich glaube, dass es auch Gründe gibt für Edin Terzic, an Emre Can noch in, sage ich mal, ganz, ganz bewusst noch festzuhalten. Aber Manni, ne? Das war nicht das Einzige, über das sich Sebastian Kehl da im Doppelpass geäußert hat.
Ja, Olli, ich würde noch ganz kurz vielleicht einen kleinen Exkurs wagen, weil du ihn einfach gerade schon angesprochen hast, Hummels, und wir gerade bei dieser Thematik eben schon waren. Lass uns mal ganz kurz noch schnell, bevor wir weitermachen mit Sebastian Kehl im Doppelpass, ganz kurz noch das hinterfragen, die Personalie Mats Hummels. Also er war in der Vorrunde ja mit Schlotterbeck immer eigentlich ja weitestgehend gesetzt. Niklas Süle war da so ein Stück weit außen vor. Dann hat Edin Terzic Niklas Süle ja auch kurz vor Weihnachten so ja fast schon angezählt, kann man sagen. Als er dann gesagt hat, ja, Niklas Süle kennt die Gründe, wieso er nicht spielt. Und jetzt spielen auf einmal Süle und Schlotterbeck zusammen und Hummels, der zuletzt ja, wie ich fand, doch auch sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat, ja, schmort auf einmal wieder komplett auf der Bank. Also das wundert mich ehrlich gesagt schon sehr, und da frage ich mich doch, wieso?
Das ist eine gute Frage, und diese heikle Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, die schiebt sich jetzt so ein bisschen an mich rüber.
Genau.
Aber was ich interessant finde, ist, dass wir haben eben auch kurz das Thema Süle angerissen. Nochmal, Niklas Süle ist zu Borussia Dortmund gekommen und hat sich da hingestellt, und mir klingt es noch in den Ohren, ich bin hier hingekommen, um Verantwortung zu übernehmen, ich bin hier hingekommen, um voranzugehen. Davon konnte leider über weite Strecken der Zeit, die er jetzt beim BVB verbracht hat, keine Rede sein. Dann hat man ihn vor der Winterpause nochmal in die Pflicht genommen, gab es auch ein Gespräch zwischen ihm, seinem Berater und Sebastian Kehl, wo er gesagt hat, dass man sich von ihm einfach mehr erwartet. Und wenn man das sozusagen einfordert von einem Spieler, dann muss man ihm auch die Gelegenheit geben, das dann zu zeigen, das dann umzusetzen. Und tatsächlich ist es so gewesen, gibt ja dann auch wieder immer diese latenten Gewichtsprobleme, immer wieder diese Diskussion darüber, ist er jemand, der jetzt so professionell bis in die Haarspitzen sich immer verhält, wie man das eigentlich von einem Profi, noch dazu von einem Nationalspieler, erwarten müsste. Und Niklas Süle hat in den vergangenen Wochen richtig gut trainiert. Niklas Süle hat sich aufgedrängt, und dann, glaube ich, ist es auch gut, den Leistungsgedanken dann tatsächlich auch mal umzusetzen, damit der Spieler merkt, pass auf, wenn von dir was kommt, wenn du in Vorleistung gehst durch gute Trainingsleistungen, dann spielst du auch bei mir. Insofern finde ich das durchaus richtig und nachvollziehbar, was Edin Terzic da jetzt gemacht hat. Und man muss ja so ein bisschen perspektivisch auch denken. Wir haben viel darüber gesprochen, dass es sehr, sehr wichtig wäre für Borussia Dortmund, diese Hierarchie in der Mannschaft mal so ein bisschen zu knacken, zu verändern. Und die Zeit von Mats Hummels, selbst wenn er seinen Vertrag noch mal verlängern sollte, die Zeit von Mats Hummels ist endlich. Und dann muss man tatsächlich, wenn man jetzt in die Sommerpause reingeht, auch mal wissen, wie sieht's denn aus? Was können wir zukünftig von einem Niklas Süle erwarten? Und um da eine belastbare Prognose und Antwort und dann auch eine Entscheidung zu treffen, muss man einfach Niklas Süle spielen lassen, um sehen, in welche Richtung geht das Ganze. Und ich persönlich halte von Niklas Süle, von seinen fußballerischen Fähigkeiten, die brauchen wir eigentlich gar nicht reden, sehr, sehr viel. Ich glaube, dass er der beste deutsche Innenverteidiger sein kann. Damit sage ich nicht, Manni, dass das schon ist.
Boah, das ist eine steile und gewagte These. Ich gebe dir insofern recht, weil ich finde, er hat an sich sehr, sehr viel, was er mitbringt. Er ist schnell, er ist robust. Er ist auch am Ball eigentlich technisch sauber. Wie gesagt, du hast seine Professionalität und alles weiter angesprochen. Das können wir nicht hundertprozentig beurteilen. Von daher ist er vielleicht, ja, hat er vielleicht nicht das Zeug zum besten deutschen Innenverteidiger. Das hat natürlich auch irgendwo jeder Innenverteidiger, wenn du mich fragst. Jeder kann der Beste sein, aber...
Ja, gut, ja, jeder jetzt auch nicht. Wenn wir beide da spielen würden, glaube ich, selbst wenn wir mega professionell wären, es würde nicht ganz reichen.
Meinst du? Naja,
ja.
Hast du vielleicht auch recht, dann korrigiere ich mich vielleicht da nochmal. Ja, also an sich, er hat auf jeden Fall die Qualitäten, aber es ist natürlich schon auch spannend zu sehen, jetzt hast du Süle, Schlotterbeck, Hummels, drei deutsche Innenverteidiger, die sich alle ja berechtigte Hoffnungen machen, noch bei der EM dabei zu sein. Und klar, ja, du hast es angesprochen, Hummels hat nicht... seine Zeit ist endlich, aber bei ihm tickt natürlich jetzt schon auch die Uhr, wie für jeden anderen Nationalspieler auch, der bislang immer noch hinter seinen Erwartungen zurückbleibt und sich jetzt auch nicht steigern kann, weil Süle und Schlotterbeck jetzt einfach spielen und er keine Einsatzminuten bekommt. Lass uns mal ganz kurz zusammen reinhören, was Edin Terzic dazu gesagt hat, angesprochen darauf, wieso denn Mats Hummels jetzt überhaupt gar nicht mehr zum Zug kommt.
Ja, weil wir uns immer für etwas entscheiden. Und heute haben wir uns für Nico Schlotterbeck und für Niklas Süle entschieden. Die beiden haben es heute gut gemacht. Auch wieder sehr wenig Torchancen zugelassen, außer in diesen Kontermomenten nach Ballverlusten. Und das ist die Stabilität, die wir im Januar zum großen Teil hatten mit den beiden auf dem Platz. Das Duo hat sehr viel Stabilität reingebracht. Wir haben sehr wenig Gegentore kassiert, bis auf das Spiel dann letzte Woche gegen Hoffenheim, wo wir selbst dafür verantwortlich waren, dass wir drei Gegentore bekommen haben. Aber davor waren es, glaube ich, zwei. Heute sind es wieder null in der Bundesliga. Da waren wir auf einem richtig guten Weg. Und die Jungs, daran wollten wir wieder festhalten. Da haben es super gemacht, als sie das letzte Spiel gemeinsam, glaube ich, gegen Freiburg zu Hause gespielt haben. Und deshalb haben wir uns heute dafür entschieden. Und das hat super funktioniert. Das ändert nichts daran. Es gab heute wieder nicht nur Mats, sondern viele Spieler, die nicht eingesetzt wurden, die in den nächsten Monaten extrem wichtig für uns sein werden, um unsere Ziele zu erreichen.
Ja, Edin Terzic hat die Stabilität angesprochen, die durch die beiden reingekommen ist, und die Zahlen geben ihm natürlich auch so ein Stück weit recht. Also Schlotterbeck und Süle haben das in den letzten Wochen, abgesehen von dem Spiel gegen die TSG, ja auch ganz ordentlich gemacht. Von daher, ja, never change a winning team, kann man fast sagen. Muss man da aktuell nicht viel ändern, und ich glaube schon auch in den nächsten Wochen, wenn dann die englische Woche kommen, jetzt gegen Eindhoven übernächste Woche, dass es da auf jeden Fall noch Möglichkeiten gibt, für Mats Hummels sich zu zeigen und dann auch natürlich wieder die Möglichkeit, das auf den Platz zu bringen, was er auch schon in der Vergangenheit gemacht hat, um sich dann wieder in die erste Reihe zu spielen. Oder wie siehst du es, Olli?
Ja, also das würde ich so auch sehen. Ich glaube, dass das ein offenes Rennen ist. Ich glaube, dass diese Entscheidung, die er da jetzt getroffen hat, Edin Terzic, auch diesen, sagen wir mal, gewünschten Effekt haben soll, dass der Konkurrenzdruck größer wird und dass dann die Karten je nach Spiel auch neu gemischt werden. Überhaupt keine Frage. Man muss ja auch mal eins sagen, wenn du mal einen Innenverteidiger austauscht und wenn du mal anders spielst, solange die taktische Grundformation die gleiche ist, bedeutet das jetzt auch keine besonders großen Reibungsverluste. Also da kann er dann tatsächlich auch mal, um bewusst den Konkurrenzdruck hochzuhalten, auch mal überraschende Entscheidungen treffen, die dann anschließend auch medial, wie jetzt beispielsweise, von uns diskutiert werden. Das tut, sagen wir mal, dem Reizklima in der Mannschaft einfach nur gut. Also warten wir es mal ab, wie es in den kommenden Wochen dann da defensiv aussehen wird. Was ganz interessant ist, Manni, Sebastian Kehl hat auch so ein bisschen in die Zukunft geblickt.
Und stimmt, da waren wir. Wir sind komplett abgedriftet.
Ja, wir sind ein wenig abgedriftet. Er hat ein bisschen in die Zukunft geblickt und dann ist er auch konfrontiert worden mit Fragen, die eigentlich auf der Hand liegen. Also das heißt beispielsweise, du hast in der Winterpause ja zwei Transfers getätigt, du hast zwei Spieler ausgeliehen, kommen beide aus der Premier League, kommen beide von Spitzenvereinen, kommen da nicht zum Zuge, Jadon Sancho und Ian Maatsen. Und auffällig ist, Ian Madsen, der ist in dieser Folge jetzt bei uns ein bisschen untergegangen, haben aber in den vergangenen Wochen sehr häufig über ihn gesprochen, auch sehr positiv gesprochen. Ian Madsen ist eine wesentliche Verstärkung für Borussia Dortmund. Jadon Sancho soll noch eine werden. Und die naheliegende Frage, und die ist Sebastian Kehl dann ja auch gestellt worden, die naheliegende Frage ist natürlich, wie groß sind die Chancen des BVB, auch in der kommenden Spielzeit mit diesen beiden Spielern arbeiten zu können? Manni, wie war dein Eindruck, als du die Antwort von Sebastian Kehls auf diese Frage gehört hast?
Ich würde sagen, bevor ich meinen Senf dazu gebe und dass jeder weiß, wovon wir sprechen, lass uns mal ganz kurz schnell gemeinsam reinhören und dann sage ich, wie ich das empfunden habe.
Ich glaube, dass beide Spieler jetzt, Jadon ja vor allem sowieso schon seit geraumer Zeit weiß, was Borussia Dortmund für ihn bedeutet und ihn das gerade kennenlernt und sich sehr wohl fühlt im Konstrukt der Mannschaft, jetzt vor allem auch Spielzeit bekommt, denn er hat bei Chelsea eigentlich nicht gespielt, im letzten Jahr war er noch ausgeliehen, aber auf dem Niveau will er sich zeigen und deswegen ist er bei uns sehr, sehr gut, sehr schnell auch angekommen mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, aber auch als Typ. Und was brauchst du? Am Ende wird es Geld brauchen. Eine Menge Geld, um beide Spieler zu behalten.
Mehr als ihr habt? Oder ist es drin?
Definitiv mehr, als wir im Moment haben. Das ist klar, weil beide Spieler auf einem großen Niveau kommen. Ich meine, wir haben damals für Jadon über 80 Millionen bekommen. Manchester United wird natürlich auch ein Interesse daran haben, den im Sommer entweder wieder zurückzunehmen oder gewinnbringend zumindest in einer Range auch zu verkaufen, die für sie Sinn macht. Ob das dann für uns Sinn macht, das wird das nächste Thema sein. Und bei Ian Madsen, der ist bei Chelsea unter Vertrag. Die haben jetzt auch weder wirtschaftliche Probleme, noch haben sie ein Problem, den Spieler womöglich in England unterzubringen. Also sprich, wir werden uns natürlich bemühen, wir werden vor allem auch die Entwicklung abwarten müssen, weil für uns ist das Fortkommen in der Champions League und auch in der Planbarkeit für den Sommer hinweg natürlich auch ganz, ganz wichtig, denn nur dann können wir auch mit wirklichen wirtschaftlichen Planstellen arbeiten.
Sebastian Kehl spricht natürlich davon, dass es ganz, ganz schwer wird aufgrund der finanziellen Situation, weil er sagt, es ist natürlich davon abhängig oder von dem lieben Geld, wie so oft im Profifußball. Und aktuell hat der BVB scheinbar nicht Unmengen an Geld, auch wenn sie ja durch die ein oder anderen Verkäufe, also nur mal Stichwort Dembélé, Haaland, Bellingham, da auch über 300 Millionen Euro auch zuletzt eingenommen haben. Ja. Auch durch die Corona-Krise hat er ja auch angesprochen, 150 Millionen Euro wieder verloren haben. Also der BVB besitzt nicht unendliche Mittel an Geld. Und so ist es eben auch bei Jadon Sancho und Donny Malen. Zumal Jadon Sancho ja für 80 Millionen dann gewechselt ist und Manchester United natürlich jetzt einen Teufel tun würde, und ihn sehr kostengünstig abzugeben, nur um dem Spieler einen Gefallen zu tun. Und das wird natürlich dann, wie gesagt, schwer werden. Aber, und so habe ich das auch ein Stück weit rausgehört, beschäftigt man sich mit dem Gedanken und die Sache ist noch nicht hundertprozentig durch. Wie siehst du es?
Nein, also was könnte es für Möglichkeiten geben? Sagen wir mal so, bleiben wir mal beim Fall Jadon Sancho. Tatsächlich 85 Millionen Euro hat der BVB eingenommen. Manchester United musste sich jetzt auch da kritische Fragen gefallen lassen in England, dass man ihn quasi verleiht und dass man ihn nicht verkauft, um sozusagen dieses, nennen wir es mal, Missverständnis wieder grundsätzlich aufzulösen, wieder die hohe Ablösesumme, die man gezahlt hat, für Sancho zu amortisieren durch einen Verkauf. Also ich glaube, dass die Aussichten von Borussia Dortmund da wirklich sehr gering sind. Also über einen Kauf müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Die einzige Chance, die ich eventuell sehe, dass man sagt, boah, der kommt da jetzt einigermaßen wieder in Schwung, der steigert seinen Marktwert, also machen wir vielleicht nochmal eine Leihe im Hinblick auf die kommende Spielzeit. Aber auch da ist es dann sowas wie der Fluch der guten Tat. Denn sollte Jadon Sancho beim BVB in Schwung kommen, dann wären natürlich auch wieder Interessenten da aus der Premier League, die sagen, ey, jetzt könnten wir uns doch einen Kauf vorstellen. Also ich glaube, dass die Aussichten da sehr, sehr gering sind. Und Manni, mal ganz grundsätzlich, das sind Leihgeschäfte gewesen, die der BVB getätigt hat, um jetzt tatsächlich vielleicht die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die Champions-League-Qualifikation zu schaffen. Das sind jetzt keine strategischen Entscheidungen gewesen im Hinblick auf die Langfristigkeit. Denn man muss grundsätzlich sagen, in dem Augenblick, wo ein Spieler bei einem etablierten, starken, finanzstarkenden englischen Spitzenverein unter Vertrag steht, ist die Tür vor Borussia Dortmund eigentlich zugegangen. Der BVB ist kein Verein, der sich sowas wie so einen Harry-Kane-Transfer leisten könnte, nicht ansatzweise. Also insofern, ich glaube, dass es für Borussia Dortmund sehr wichtig sein wird, seine Transferpolitik dann im Sommer wieder dahingehend zu optimieren, dass man sagt, wir müssen wieder früh an internationale Top-Talente rantreten, wie der BVB das meisterhaft gemacht hat in den vergangenen Jahren, gerade auch als Michael Zorc hier noch war, als beispielsweise der Chefscout Sven Mislintat geheißen hat, als man gesagt hat, wir gehen an einen Pierre-Emerick Aubameyang heran, bevor der bei den ganz großen Vereinen auf dem Zettel steht. Wir gehen früh an einen Ousmane Dembélé heran, bevor dann die großen Vereine kommen. Da geht was für Borussia Dortmund. Da hat der BVB eine Expertise gehabt. Und diesen Weg, den hat man so ein bisschen aus den Augen verloren, finde ich, mit den Transfers in den letzten Jahren. Und das ist ja dann auch so ein Grund gewesen, warum Sebastian Kehl ja da auch durchaus selbstkritisch mal gesagt hat, naja, nicht jeder Transfer, den wir und er auch getätigt hat in den letzten anderthalb Jahren, ist aufgegangen.
Ja, absolut richtig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wen meint er da konkret? Also ich glaube, in der jüngsten Vergangenheit können wir sagen, wenn wir jetzt auch auf die Saison blicken, du hast einen Marcel Sabitzer angesprochen, der zwar ja doch regelmäßig zum Einsatz kommt, allerdings noch nicht das zeigt, was er ja schon in den Jahren zuvor auch bei Leipzig oder auch bei den Bayern oder in Manchester gezeigt hat. Dann hast du auch einen Sebastian Haller, dessen Leidensgeschichte wir alle kennen. Ich glaube, den müssen wir einfach in Schutz nehmen und sagen, es ist schön, dass er noch im Profifußball aktiv ist. Ich glaube, das kann man schon wirklich so deutlich sagen. Das, was dann darauf folgte, war natürlich jetzt schon äußerst unglücklich, auch mit dem Afrika Cup, wo er mit Sicherheit, da bin ich mir sicher, auch schon verletzt auflief und ja, es jetzt dadurch natürlich nicht besser gemacht hat und jetzt wieder ausfällt. Und dann hast du natürlich einen Felix Metscher, von dem Sebastian Kehl ja sehr, sehr viel hält. Also das hat er immer wieder betont, auch im Pass, dass das ein Spieler ist, von dem man sich sehr hofft, wenn er wieder zurückkommt. Nicht umsonst hat man ja 30 Millionen Euro im Sommer für Felix Metscher hingeblättert und der spielt sich auch schön langsam wieder in den Kader, trainiert jetzt, glaube ich, mittlerweile seit letzter oder vorletzter Woche wieder mit der Mannschaft. Und dass da Defizite noch immer vorherrschen sind, ist auch ganz klar. Aber der ist auf dem Weg der Besserung. Fällt dir denn noch irgendjemand ein, der in der Vergangenheit verpflichtet wurde und der so gar nicht funktioniert?
Also, was heißt so gar nicht funktioniert? Nein, ich finde, es ist niemand dabei, wo man gesagt hat, also das Ding ist völlig schief gelaufen, hat überhaupt keine Perspektive. Aber ich glaube, man kann quasi die Verpflichtungen, die Borussia Dortmund in den letzten Jahren getätigt hat, alle nehmen und man kann die Klammer drum machen und dass man gesagt haben, ey, da ist bei allen aber noch richtig viel Luft nach oben, da muss auch deutlich mehr kommen. Es ist tatsächlich auch noch zu früh, ein Urteil zu fällen, speziell über die Verpflichtungen aus dem letzten Sommer. Also Marcel Sabitzer, glaube ich, kann nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Spieler werden, weil er auch so über gewisse strategische Fähigkeiten verfolgt. Felix Metscher ist so gut wie gar nicht zu beurteilen aufgrund der Verletzungshistorie, die er leider Gottes hier schon hat. Und wenn wir dann nochmal einen Sommer vorher ansetzen, dann muss man sagen, auch ein Schlotterbeck ist noch nicht so stabil, wie er sein sollte. Und dann Nico Süle haben wir eben gehabt, auch bei ihm muss deutlich mehr kommen, bei ihm muss vor allen Dingen mehr Konstanz reinkommen, er muss sowas wie eine Führungsrolle einnehmen, also da ist viel Luft nach oben. Meine grundsätzliche Kritik an der Transferpolitik ist aber eine andere. Ich vermisse bei der Transferpolitik, die Borussia Dortmund in den letzten Jahren gemacht hat, tatsächlich mal so einen Rohdiamanten, so einen Spieler mit viel, viel Fantasie nach oben. Das könnte möglicherweise Karim Adeyemi werden, wenn er mehr Konstanz reinkriegen sollte. Aber mir fehlt auch so ein Hauch von Exotik. Ich hätte gerne mal wieder so ein absolutes Top-Talent, was früh zum BVB geholt wird, was hier dann vielleicht sogar noch den letzten Schliff, so wie es Jadon Sancho damals bekommen hat, noch im letzten Jahr dann hier in der Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund, sodass man sich da auch mal wieder Marktwerte schafft, die dann hinterher natürlich für den BVB Gold wert sind, wenn dann wirklich Spitzenvereine auf den BVB zukommen und man dann einen richtig fetten Transfer machen kann, dann hat man wieder Bewegungsspielraum. Also da wünsche ich mir ein bisschen mehr Fantasie. Und die spannende Frage ist dann natürlich, Manni, wer soll diese Transfers für Borussia Dortmund machen? Denn auch in der Doppelpass-Sendung jetzt am Sonntag war natürlich ein großes Thema diese Neuordnung des Vereins an der Spitze, wenn, soll man so sagen, Hans-Joachim Watzke dann endgültig sozusagen in die ewigen Jagdgründe entschweben wird. Ne?
Sehr schön. Also erstmal fand ich schön, dass du jetzt schon Anfang März deinen Wunschzettel schreibst.
Ja.
Aber du hast natürlich recht, ne? Da wird dir jeder BVB-Fan zustimmen. Das wäre schon mal wieder sehr, sehr schön, wenn man so einen Spieler anholen könnte. Und das wird natürlich auch eine ganz, ganz wichtige oder eine ganz wichtige Person auf dem Weg zu deinem Wunsch oder zur Erfüllung deines Wunsch ist aktuell ja noch Sebastian Kehl, der natürlich dafür zuständig ist, welche Spieler man holt, welche Spieler man sichtet. Aber auf lange Zeit, du hast es angesprochen, Aki Watzke wird im Herbst 2025 den Verein als BVB-Boss verlassen und ja schon im Juni die sportliche Gesamtverantwortung abgeben. Und da gibt es mit Sicherheit, also du kennst Aki Watzke noch viel, viel länger als ich und tausendmal besser vermutlich. Ich schätze ihn so ein, als hätte er da schon einige Gedankengänge, wie es denn weitergehen könnte. Du hattest, glaube ich, auch letzte Woche oder vor zwei Wochen ja schon gesagt, du denkst oder du glaubst ganz fest daran, dass es auf mehreren Schultern aufgeteilt wird, dass es nicht den einen Mann gibt, der auf einmal für alles zuständig ist. Ist natürlich auch klar, ne? Der ist über 20 Jahre im Verein, das kann von heute auf morgen nicht gehen. Aber was ja durchaus interessant ist, ist ja das, was Sebastian Kehl am Sonntag im Doppelpass gesagt hat. Und damit wir alle auf demselben Stand sind, hören wir mal in die Aussagen des Sportdirektors rein.
Ja, also zunächst einmal, wenn Aki Watzke nach, ich glaube dann über 20 Jahren irgendwann mal sagen wir, dass er aus dieser verantwortlichen Position rausgeht, dann wird das schon ein Einschnitt sein für Borussia Dortmund. Er hat maßgeblich die letzten Jahrzehnte mitgeprägt und den Erfolg dieses Vereins auf unterschiedlichen Ebenen auch vorangebracht. Das war eine großartige Leistung und er hat das jetzt relativ früh auch bekannt gegeben, dass er sich dann aus dieser Position auch zurückziehen wird. Und wir werden Gespräche führen, das hat er angedeutet. Die Gespräche sind auch noch nicht stattgefunden. Ich werde jetzt kein Bewerbungsschreiben hier für mich abgeben, das brauche ich nicht, denn ich bin zu lange bei Borussia Dortmund, kenne diesen Verein sehr, sehr gut und habe mich aus unterschiedlichen Rollen auch in den letzten Jahren in diese Sportdirektorenposition jetzt hinein gearbeitet und mir macht das unglaublich viel Spaß. Für mich wäre es ein logischer Schritt.
Also Sebastian Kehl wird kein Bewerbungsschreiben für die Stelle von Hans-Joachim Watzke abgeben, aber ich fand zumindest, das klang schon sehr nach einem Bewerbungsschreiben.
Ja, in der Tat. Also das muss man sagen, das hat er geschickt gemacht. Nein, das ist kein Bewerbungsschreiben, aber hier kommt es dann. Ich wäre bereit. Also das ist die Message, die er da verkauft hat. Und das ist ja auch logisch, das ist klar. Also sprechen wir mal darüber, was denn die Möglichkeiten sind, wie Borussia Dortmund sich neu aufstellen wird. Du hast völlig recht mit deinem Hinweis darauf. Aki Watzke plant ja, die sportliche Gesamtverantwortung schon idealerweise zum Saisonende abzugeben. Das heißt, im Grunde genommen müsste die Nachfolgeregelung für ihn dann ja auch schon stehen. Und es scheint tatsächlich auf Sebastian Kehl als einen neuen Sportgeschäftsführer hinauszulaufen. Er würde dann sozusagen in der Hierarchie die Direktorenebene verlassen, in die Geschäftsführung aufrücken. Und ich glaube, das ist tatsächlich, sollte es denn so kommen, eine gute Lösung, weil eins ist doch mal sicher. Borussia Dortmund ist, auch wenn es natürlich ein börsennotierter Verein ist, auch wenn es natürlich ein gewaltiges Wirtschaftsunternehmen geworden ist in den letzten Jahren. Borussia Dortmund ist gleichzeitig ein Traditionsverein. Und ich glaube, es ist immer schwierig, wenn jetzt der Geschäftsführer, der jetzt auch so ein bisschen die strategische Ausrichtung ganz grob für die kommenden Jahre umreißt, erarbeitet, wenn der jetzt komplett von außen kommen würde. Du musst den Verein kennen, du musst die Abläufe im Verein kennen, du musst auch so ein bisschen, ich nenne es mal, mit der DNA dieses Clubs vertraut sein. Du musst wissen, welche Ansprache du an die Fans zu wählen hast. Du musst wissen, beispielsweise auch, wie verkaufst du dich gegenüber den Aktionären. Und ich traue Sebastian Kehl das absolut zu. Und er sich selbst ja offensichtlich auch.
ja, 100%.
Das wurde ganz, ganz deutlich. Und er wäre auch schön dumm, wenn er beispielsweise dieses Forum, was ihm da im Doppelpass geboten worden ist, jetzt nicht nutzen würde, um sich da auch entsprechend in eine Position zu bringen. Also was ich aus relativ gut gesicherten Kreisen weiß, es wurde ja auch immer mal wieder der Name von Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, gespielt, der momentan mit der Eintracht ja um einen neuen Vertrag pokert, soll in den Überlegungen des BVB keine Rolle spielen. Also das heißt, der einzige Stand jetzt ernstzunehmende Kandidat für diese Geschäftsführerposition ist Sebastian Kehl. Das heißt aber nicht, sollte er es werden, dass er dann quasi 1:1 die Position von Aki Watzke übernehmen wird, sondern ich glaube, dass die Geschäftsführung sich neu aufstellen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch ein weiterer Geschäftsführer noch dazukommen wird und dass es vielleicht nicht so wie früher diesen Vorsitzenden der Geschäftsführung geben wird, diesen, ich nenne mal jetzt Patriarchen an der Spitze, wie mit Aki Watzke, sondern dass die Hierarchien dann so ein bisschen flacher gestaltet werden, dass Carsten Kramer vielleicht sowas wie der Sprecher der Geschäftsführung sein wird und dass man ansonsten aber eine eher, sagen wir mal, gleichberechtigte, dann vielleicht vierköpfige Geschäftsführung haben wird mit einem Sportgeschäftsführer, Sebastian Kehl. Ich glaube, das ist kein so unwahrscheinliches Zukunftsszenario.
Ja, also ich fand auch dieser Satz, für mich wäre es nur ein logischer Schritt, den Sebastian Kehl ja gesagt hat. Da gehe ich absolut mit. Also mir fehlt jetzt auch die Fantasie, mir zu überlegen, wer könnte das denn übernehmen. Also entweder du holst dir einen komplett externen, was ich, und da gebe ich dir recht, auch nicht ganz passen würde beim BVB. Und wenn man dann eben auf Identifikationsfiguren im Verein guckt oder auch vielleicht die noch gar nicht im Verein sind, dann fällt mir auch tatsächlich nur Sebastian Kehl ein. Also für mich ist das auch ein logischer Schritt. Ich bin bei allem dabei, was du gesagt hast. Für mich ist das ganz klar einer, der da in die Geschäftsführung aufrücken kann und auch meiner Ansicht nach wird. Und dann ist eben die Frage, wer kommt noch dazu? Weil es ist natürlich schon leichter, jetzt Sebastian Kehl, sag ich mal, zu befördern und einen neuen Sportdirektor zu holen, der dann vielleicht, du hast es im Vorgespräch des Podcasts schön gesagt, dann vielleicht mehr der Nerd ist, der sich mit Transferthemen und Spielern noch besser auskennt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist leichter, dafür jemanden zu finden, als jemanden zu finden, der in die Geschäftsführung aufrückt.
Das glaube ich auch. Ein Sportdirektor ist sowas, man kann vielleicht sagen, wie der Architekt der Mannschaft. Also sagen wir es mal so, dem wird natürlich zugearbeitet aus der Scouting-Abteilung und ein Sportdirektor sollte jemand sein, der sehr, sehr gut vernetzt ist in der Szene, der, sagen wir mal, über eine breite Datenbasis verführt, der beispielsweise sagen kann und auch schnell reagieren kann, wenn mal irgendwo eine Tür aufgehen kann für ein außergewöhnliches Talent, beispielsweise im Ausland. Mir fällt immer jemand ein, wenn ich so die Historie von Borussia Dortmund schaue, der diese Position eigentlich ideal ausfüllen könnte, was dieses Gespür, so ein richtiges Transfer-Trüffelschwein ist. ehemalige Chefscout Sven Mislintat beispielsweise. Sven Mislintat, der ja damals als Michael Zorc Sportdirektor war, diese Scouting-Abteilung maßgeblich bei Borussia Dortmund aufgebaut hat, wird ja auch mal Diamantenauge genannt. Er ist derjenige gewesen, der beispielsweise so ein Ousmane Dembélé in Anführungsstrichen ausgegraben hatten, Pierre-Emerick Aubameyang, der eine wesentliche Rolle gespielt hat, auch bei der Verpflichtung von Jude Bellingham und. Also so jemand von dem Zuschnitt, den bräuchte Borussia Dortmund wieder. Damit sage ich jetzt nicht unbedingt, dass es Mislintat werden soll. Mir fallen auch andere ein in der Bundesliga. Ich finde beispielsweise, dass Rufen Schröder bei RB Leipzig als Sportdirektor einen sehr guten Job gemacht hat, wenn man sich gesehen hat, wen RB Leipzig im vergangenen Sommer geholt hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der Blick mal über den Tellerrand Bundesliga hinausgeht beim BVB, dass man beispielsweise im Ausland auch fündig werden wird, denn der, sagen wir mal, Scouting-Markt international ist sehr breit. Also da muss es nicht unbedingt jemand sein, der jetzt irgendwo aus der Bundesliga kommt, sondern der kann auch woanders herkommen. Also das sind so die Überlegungen, die, glaube ich, derzeit auch bei Borussia Dortmund am Rheinland dann mal an der Geschäftsstelle angestellt werden.
Ja, ich glaube auch, Sebastian Kehl ist ja jemand, der sich dann auch nach den Spielen zu der sportlichen Situation äußert und das auch mal analysiert und stellt und für Fragen parat steht. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt die Jobbeschreibung eines Sportdirektors, sondern oft ist es ja jemand, der so ein bisschen mehr im Hintergrund arbeitet, wie gesagt, die ein oder anderen Spieler ausgräbt und vielleicht hat Sebastian Kehl sogar als Teil der Geschäftsführung dann sogar einen höheren Wert für den BVB als in seiner jetzigen Situation.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Man muss mal sagen, wenn man sieht, Sebastian Kehl, seine Karriere als Spieler, dann mehrere Jahre auch Kapitän von Borussia Dortmund gewesen. Er ist sowas wie eine Identifikationsfigur. Er ist intelligent, er ist eloquent. Das heißt, er würde, glaube ich, diesen Anforderungen, den der Job als Sportgeschäftsführer an ihn stellen würde, vielleicht sogar besser entsprechen können als die Anforderungen, die jetzt in seinem aktuellen Job an ihn gestellt werden. Denn ich glaube, da kommt es tatsächlich auch darauf an, dass du sehr gut vernetzt bist, gerade was Transferaktivitäten angeht. Da kann es nicht schaden, wenn du sozusagen sozialisiert worden bist, indem du schon mal in einer Scouting-Abteilung gearbeitet hast. Das hat Sebastian Kehl vorher jetzt nicht gemacht. Also ich glaube, es könnte dem BVB sehr, sehr gut tun, wenn Kehl Geschäftsführer wird und wenn dann ein neuer Sportdirektor kommt. Nur, wer das ist, ich glaube, das wissen Sie derzeit bei Borussia Dortmund noch nicht selbst. Ich glaube, es wird jemand sein oder es wird ein Name sein, den vorher niemand so richtig auf dem Zettel hatte. Also der auch noch nicht in der medialen Diskussion gewesen ist. Der große Unbekannte, nenne ich ihn mal.
Vielleicht ja sogar ein großer Unbekannter ohne Stallgeruch. Das könnte absolut. Ja durchaus das auch mal der Fall sein und würde dem Verein ja auch vielleicht mal ganz gut zu Gesicht stehen, wenn man sozusagen die DNA mit Sebastian Kehl behält, aber gleichzeitig sich ein bisschen Input von außen holt. Das könnte ganz gut sein. Olli, was bei mir auch gerade hängen geblieben ist, was ich sehr schön fand, fand ich dieses Transfer-Trüffelschwein. Ich sehr, sehr lachen. Aber genau so ist es. Du hast absolut recht. Der BVB wird sich nach einem Transfer-Trüffelschwein umgucken. Ja. Und ich glaube, dass es in dieser Saison auch aufgrund dessen, dass Hans-Joachim Watzke eben diese sportliche Gesamtverantwortung abgibt, auch noch etwas zu verkünden geben wird. Und
glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Wir bleiben da natürlich weiterhin für euch dran. Sobald es was Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich wie immer bei uns hier im Podcast. Und dann, Olli, würde ich sagen, auch mit Blick auf die Uhr, aber wir hatten heute einfach viel zu besprechen durch den Auftritt von Sebastian Kehl, würde ich sagen, war es das für heute?
Das würde ich auch sagen. Und jetzt habe ich mich gerade so richtig warm geredet. Ich hatte vielleicht so ein paar Startschwierigkeiten heute, was mit meinem gestrigen Abendprogramm etwas zusammenhängt. Aber nein, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich da. Und euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Und ihr habt es gemerkt, heute auch bei dieser Ausgabe wieder, es gibt unglaublich viel zu besprechen, was bei Borussia Dortmund eventuell in der Pipeline ist, wie der BVB sich neu aufstellen wird im Hinblick auf die Zukunft. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und Manni und ich werden da, das können wir an dieser Stelle versprechen, für euch natürlich am Ball bleiben, ne? Wir sind Trüffelschweine.
So, genau, ich wollte auch sagen, wir sind dann die Thementrüffelschweine. Aber so natürlich auch ihr alle da draußen. Also wenn ihr auf einen Trüffel stößt, gerne her damit. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, ist das ein Trüffel oder nicht, auch gerne mit Fragen her. Wir freuen uns und sagen an der Stelle einfach mal danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, schöne Woche euch.